Platz Nummer 5 ist es aktuell für Leipzig, aber nur 2 Punkte hinter den Champions League Plätzen. Dafür ist das der einzige Wettbewerb, in dem man noch vertreten ist, nämlich die Meisterschaft in dem DFB-Pokal. Da war im Viertelfinale gegen den FC Bayern Schluss. Wie ist die Lage bei RB Leipzig? Wir wollen es jetzt besprechen mit dem freien Sportjournalisten Uli Krömer. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo und herzlich willkommen, Uli Krömer. Uli, wie schön, dass du da bist.
Ja, schön. Danke, mal wieder hier zu sein.
Ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt, ich weiß gerade nicht, wo Leipzig ist, also wie man das selbst einschätzt. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, man ist an den Champions-League-Plätzen dran, aber aktuell nicht drin. Man ist im Pokal raus, aber halt auch gegen den FC Bayern. Ist das Glas gerade halb voll oder halb leer in Leipzig?
Also ich würde sagen, aus Sicht so des Umfelds ist es gerade halb leer, weil die aktuelle Bilanz seit ungefähr 2 Monaten wirklich schlecht ist. Ne? RB hat viel zu wenig Punkte geholt. Sie hatten auch spielerisch wirklich eine Flaute drin, ne? Nach diesem euphorischen Hurra-Saisonstart. Und dann ist natürlich einfach die aktuelle Bilanz vom Punkteschnitt her einfach zu wenig, um in den Champions-League-Plätzen zu bleiben oder da am Ende reinzukommen. Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Wenn man jetzt mit Ole Werner spricht, zum Beispiel dem Trainer, der würde wahrscheinlich sagen, es ist halb voll, weil man muss natürlich immer auch im Gesamtkontext betrachten, wo sind die gestartet, ne? Was war letzte Saison das Problem? Da war der ganze Verein gefühlt die Mannschaft ein Scherbenhaufen. Und wenn man jetzt diesen Ausgangspunkt nimmt, dann wiederum würde ich sagen, ist es halb voll, ne? Denn es ist in dieser Zeit unter Werner jetzt in doch einiges entstanden, was ein gutes Fundament ist oder bildet, um jetzt nach diesen 2 schlechten Monaten auch wieder darauf drauf zu satteln und dann wieder besser in Schwung zu kommen.
Ich meine, das waren jetzt in den letzten 5 Pflichtspielen 2 Niederlagen, 2 Unentschieden und 1 Sieg. Und jetzt unter anderem ja jetzt am letzten Spieltag, am 22. haben wir ja gesehen gegen Wolfsburg, ein Unentschieden, das fast schon sich anfühlte wie ein Sieg, weil man es irgendwie hinten raus noch geschafft hat, obwohl man vor allem in der ersten Halbzeit drückend überlegen war. Wenn wir jetzt mal diese 2 Monate anschauen, die Flaute, von der du sprichst, was sind denn da die Gründe für? Ist das nur der Afrika-Cup? Da war ja Leipzig betroffener als so manch anderer Verein oder kommt da noch mehr dazu?
Ja, daran würde ich das jetzt nicht festmachen. Also ich meine, letztlich reden wir da über einen Spieler, bei dem es wirklich essentiell ist, und das ist Diomandé. Und das ist zwar der Shootingstar dieser Saison bei RB Leipzig, aber das darf man jetzt nicht daran festmachen, dass wenn er fehlt, dass das Spiel dann in sich zusammenbricht. Ne? Also ich glaube, es war vor Weihnachten hatte man auch so ein gewissen Ermüdungsthema. Die Mannschaft war einfach sozusagen von diesem, vielleicht auch hat sie ein bisschen überperformt zu Saisonbeginn. Ne? Da hat man gemerkt, da war die Mannschaft eigentlich durch. Das waren so die Spiele Union, Leverkusen. Dann kam die sehr kurze Winterpause, kleine Vorbereitung in Portugal, und da hat man eigentlich gedacht, jetzt finden sie auch wieder in die Spur. Ne? Dann waren auch zwei Siege dabei mit Freiburg, glaube ich, und Heidenheim. Das sah dann teilweise auch vernünftig aus. Und in einigen Spielen hat man dann aber jetzt zum Beispiel gegen Mainz, ne, da hatte man einfach das Gefühl, dass wenn dieses Spielprinzip, das neue 4-4-3-3-System, wenn das nicht mit voller Intensität und Aktivität gespielt wird, dann ist es relativ einfach zu durchschauen, zu lesen, und dann haben sich die Gegner einfach sehr, sehr gut auf RB eingestellt, und RB selbst fehlte einfach so ein Stück Leichtigkeit, was in der Hinrunde auch getragen hat, und ja, so ein paar ein bisschen Variabilität, ne? Also da muss man, glaube ich, auch ein Stück anpassen, wenn die Gegner sich darauf einstellen. Das hat man ja immer mal bei RB gehabt, schon in der ersten Bundesliga-Saison. Da wurde es dann in der Rückrunde auch schwerer, ne? Wenn die Gegner sich auf dieses Spielprinzip einstellen. Und da ist jetzt RB gerade nochmal in so einer Flaute, in so einem Findungsprozess. Aber mir macht zum Beispiel die Hälfte jetzt gegen Wolfsburg, die erste Hälfte wirklich Mut, weil da haben sie ein tolles Powerplay gespielt, war, würde ich sagen, neben der ersten Hälfte im Ligaspiel gegen Bayern, war das so die beste Leistung der letzten zwei Monate. Und dann hast du halt das Thema wieder so ein Reifethema, so ein Thema Chancenverwertung und so, ne? Das ist ja einfach in dieser Phase auch 2-0 oder so in Führung gehen müssen, aber rein spielerisch war das wieder sehr aktiv. Die hatten wieder gute Lösungen und ich glaube, so diese Talsohle ist so langsam durchschritten. Also wir sind jetzt wieder auf einem Punkt, wo die Kurve wieder nach oben zeigt. Wage ich mich zu behaupten. genau.
Sehr gut, dass du sagst, die Flaute ist kurz vorm Ende. Ich meine, man muss ja auch sagen, es ist ja Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also wir reden hier um die Frage, erreicht man die Champions League, ja oder nein? Da wären andere Teams dankbar für. Glaubst du denn, dass diese Spiele gegen Bayern, derer es ja drei gab jetzt in dieser Saison und die alle drei so ja eine eigene Geschichte für sich geschrieben haben, glaubst du, dass die eine wichtige Rolle spielen oder dass es vielleicht sogar ein Fehler ist, wenn man sich darauf konzentriert? Denn wir haben einmal den ersten Spieltag, das war ganz fürchterlich mit dem 0-6. Dann hatten wir aber das vorhin von dir schon angesprochene Spiel gegen Bayern jetzt in der Rückrunde, wo man sehr, sehr gut gespielt hat, hinten raus aber trotzdem sehr hart verliert. Also wo man auch vielleicht über Reifethemen oder so sprechen könnte. Zumindest hat da Leipzig sich unter Wert verkauft, vom Ergebnis her, würde ich sagen. Und wir haben das DFB-Pokalspiel, wo man ja eigentlich auch auf Augenhöhe mit dabei war, aber dann war es ein Doppelschlag und dann war dieses Spiel allerdings auch erledigt. Dann war da relativ klar, wer weiterkommt. Das heißt, man war in zwei von drei Spielen eigentlich an dem Team, mit dem gerade keins mithalten kann in der Liga, extrem nah dran. Glaubst du, das sagt etwas aus oder ist das vielleicht sogar Teil des Problems und vielleicht auch Antwort auf die Frage, warum es dann gegen den VfL Wolfsburg in der zweiten Hälfte so ein bisschen dahin geht, so ein bisschen, ja, die Intensität, die Aktivität fehlt?
Ja, also ich denke schon, dass das was aussagt, ne? Denn ich glaube, dass RB sich da teilweise jetzt auch in der Liga halt unter Wert, unter Potenzial geschlagen hat in dieser aktuellen Phase. Und das blitzte gegen Bayern München immer mal auf, ne? Im Liga-Rückspiel, da zum Beispiel dieser tollen ersten Hälfte, ne? Da hatten wir eigentlich das gleiche Problem, auch Thema Chancenverwertung jetzt wie gegen Wolfsburg in der Hälfte, dass sie eben aus den aktuell guten Phasen zu wenig rausholen. Da ist einfach ein Effizienzproblem. Und dann gibt's immer mal wieder diese Phase, das hat, glaube ich, Jonathan Tah nach dem Spiel ganz, ganz schön angesprochen, dass es ganz lange sehr eng ist. Und dann gibt's irgendwann den Punkt, ich meine, er hat sich so ausgedrückt wie, an dem wir sie brechen. So, und dann fällt, in dem Moment fällt dann vieles in sich zusammen. Max Finkgräfe, der junge Linksverteidiger, der jetzt mal gespielt hat gegen Wolfsburg, sagte dann, will es einfach jeder zu sehr, es wird vielleicht ein bisschen hektisch, ne? Und dann werden gewisse Positionen aufgegeben, Räume freigegeben und dann wird es eben manchmal, gehen die Spiele dann dahin, wie gegen Bayern, die nutzen das natürlich aus, dann wird es auch mal deutlich, obwohl das Spiel, der gesamte Spielverlauf rein spielerisch eigentlich was anderes gesagt hätte. Das erste Spiel gegen Bayern, das würde ich mal ausklammern, das ist für mich, gehört das noch zur alten Saison. Da waren noch Openda da war noch Xavi da, das war wie noch eine andere Mannschaft. Ne, das war ja noch vor Ende der Transferphase und danach ging eigentlich die Saison für RB los mit den neuen Führungsfiguren wie Baumgartner, Seiwald und so weiter. Die haben sich dann erst entfaltet, sind aufgeblüht. Ne? Das erste Spiel würde ich ausklammern. Also ja, im Grunde würde ich trotzdem denken, diese Spiele gegen Bayern sind trotzdem für RB Bonusspiele. Ne? Letztlich ist es musst du mit dem Potenzial, was die Mannschaft hat, diese Brot- und Butterspiele jetzt wie aktuell, die haben ja ne, so Mannschaften wie St. Pauli, Mainz, Wolfsburg, diese Spiele müssen halt gewonnen werden und das ist das Problem, was RB gerade eben nicht schafft, ne? Da genügend Souveränität, Konstanz zu zeigen, dass man vielleicht auch mal so einen Widerstand überwindet und eben so eine torlose erste Hälfte, auch wenn sie sehr gut war, wegsteckt, weiter geduldig bleibt, spielt und wie die Bayern, wie Tat das gesagt hat, dann eben auf den Moment wartet, wo dann das Tor fällt, ne? Und ja, natürlich gehört auch dazu, dass in diesem neuen 4-3-3-System, in der neuen Grundordnung, dass RB da defensiv schon ein Stück anfälliger ist, ne? Das alte ursprüngliche RB 4-2-2-2, was Rangnick eingeführt hat, oder auch unter Marco Rose teilweise 3er-5er-Kette, hatte natürlich defensiver, ein bisschen mehr Defensivfokus, ne? Jetzt ist schon unter Klopp, unter Werner hat man einfach den Fokus darauf gelegt, was ich aber total richtig finde, dass diese Spiele auch offensiv gestaltet werden und gewonnen werden und dass man dann eben vielleicht in dem System hast du dann nur noch ein Sechser mit Schlager oder Seiwald. Das ist manchmal, dann fallen wie gegen Wolfsburg jetzt die Tore zu leicht. Na, wenn, ja. Das ist manchmal die... Der Defensivverbund ist da manchmal so mit ein, zwei Pässen ausgehebelt. Das ist sicherlich ein Problem. Aber in allen anderen Statistiken, wenn man sich das mal im Vergleich zum Vorjahr anguckt, als es ja wirklich so spielerisch zäh, einfallslos, unkreativ war, dann gerade offensiv hat die Mannschaft da schon einen deutlichen Sprung gemacht. Und es ist insgesamt auch wieder viel, viel sehenswerter im Stadion. Ich habe bloß das Gefühl, so im Umfeld kommt das irgendwie nicht so richtig an. Ne? Da hat man so, weil eben jetzt die Ergebnisse nicht da sind, wird schnell jetzt gemault und die Werner, die Mannschaft spielt einen blassen Werner-Fußball und so, aber das sehe ich eigentlich gar nicht so. Das ist schon mit einer ziemlich jungen, teilweise auf Schlüsselposition jung besetzten Mannschaft ist das eine gute Entwicklung, die da stattfindet. Die aber, da sind wir auch beim nächsten Punkt eigentlich, in Entwicklung muss man natürlich, will der Verein ja, ne, muss man dann aber auch zulassen und vielleicht der Mannschaft das aktuell mal zugestehen. Aber da kommt dann natürlich Oliver Minzlaff und stellt sich hin nach dem Bayern-Spiel und sagt, also war die ganze Zeit vom europäischen Geschäft die Rede? Nee, wir wollen schon in die Champions League und da muss ich die Mannschaft bei der Ehre packen und so weiter. Ne? Also das ist natürlich immer das Grundthema, die Grundsatzdebatte bei RB. Sie wollen ausbilden, entwickeln, aber eigentlich gibt's keinen Raum, was den Erwartungsdruck angeht, ne? Denn die Erwartungshaltung ist immer, egal in welcher Umbruchphase oder Neuaufbau sich RB befindet, ist immer Champions League. Und das ist natürlich, lastet dann auch auf so einer Mannschaft, auf einem Trainer, ne? Wenn eben gerade man sich gerade in so einer ausgerufenen Umbruchsaison eigentlich befindet.
Ja, wobei andererseits, also das kann ich, bin wirklich mir selten mit Oliver Minzlaff einig, aber ich kann diese Haltung schon verstehen, weil es geht ja darum, letztlich mit diesem Fußballclub in eine gewisse Reichweite zu haben, um eben auch auf dahinterstehende Werbepartner vielleicht verweisen zu können. Und da willst du die größte Bühne haben. Und vor allem hat man ja schon gesehen, Europa League und Leipzig, also es war jetzt nicht irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Also ich will jetzt nicht wieder mit den Auswärtsfans beim Halbfinale in Glasgow anfangen, aber weil da müsste man natürlich auch noch andere Themen, andere Diskussionen zu führen. Aber ich glaube, also die große Begeisterung war da nicht. Und wenn du etwas machst, ja vor allem, um eben Marketing zu betreiben. Ich will damit nicht sagen, dass der ganze Verein nur Marketing ist, aber er wurde gegründet mit dem Ziel, Marketing zu machen für ein dahinterstehendes Produkt. Dann kann ich schon verstehen, dann brauchst du die größte Bühne und du brauchst Begeisterung, denn dann sieht das schlecht aus, wenn im Stadion die Stimmung nicht so da ist. Es ist ja immer halbwegs gefüllt, also vor allem in der Stehkurve ja sowieso, es ist halt ein sehr großes Stadion. Also so die große Flaute, dass da auch sehr, sehr wenige Zuschauer waren, die ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen überwunden. Zumindest sieht es jetzt nicht mehr so schlimm aus, finde ich. Man sieht nicht mehr das komplette RBL auf der linken Seite.
Ja, aber es war jetzt gegen Freiburg war das, glaube ich, oder ich müsste mal nachschauen, aber da gab es mal ein Spiel, da waren so wenige Zuschauer wie seit Corona nicht im Stadion. Also es ist schon, wir hatten sonst immer sehr hohe Zuschauerzahlen, aber die Leute sind hier gekommen. Also die No-Show-Rate war immer ein Problem. Mhm. Jetzt ist das Stadion auch, sagen wir mal, nur mit 35.000 oder mit 30.000 auch, stimmt, 30, also die Zuschauerzahl angegeben. Und dann kommt ja noch die No-Show-Rate noch dazu. Da sind schon Spiele dabei, da ist das Stadion nur halb gefüllt. So, etwas übertrieben gesagt.
Siehst du, war ich da sogar zu positiv. Also ja, 47.000 passen rein, 30.000 waren drin gegen Freiburg, hast du recht. Aber was ich, die Argumentation, die ich eigentlich machen wollte, ist, es ist klar, es muss eigentlich die Champions League sein, auch ja vor dem Hintergrund. Also natürlich sprechen wir hier über junge Spieler und ich finde es auch richtig, darauf hinzuweisen. Wir sprechen jetzt aber nicht über Drittligaspieler, die den Weg in der ersten Liga jetzt machen müssen, so wie es Eintracht Frankfurt zum Beispiel gerade bei 2-3 Personalien so macht, sondern wir sprechen über Spieler, die sehr viel Geld gekostet haben. Also Leipzig hat sehr, sehr viel Geld investiert, so rund 160 Millionen Euro, wenn man sich jetzt an Transfermarkt orientiert. Man hat auch viel Geld eingenommen, also es ist jetzt nicht alles auf Pump, ist nicht so wie früher. Aber muss man nicht an solche Spieler auch einen anderen Anspruch haben? Also wenn wir zum Beispiel ja uns die Top-Torschützen ansehen, dann haben wir Diamondé, der hat 8 Tore gemacht in der Liga und wir haben Baumgartner, der hat 8 Tore gemacht in der Liga. Das sind nicht die klassischen Mittelstürmer. Ein klassischer Mittelstürmer wäre jemand wie Romulo. Und der hat schon ganz fantastische Aktionen mit dabei gehabt. Der hatte auch gerade gegen Bayern, hatte der schon einzelne Szenen, wo man sich dachte, ja Wahnsinn, das ist ja, das könnte der Mittelstürmer sein, nachdem vielleicht sogar andere Clubs sich in ein paar Jahren sehen. Aber in der Torquote liest sich das noch nicht ab. Und ist es dann berechtigt, da dann auch daran Kritik zu üben, auch wenn er ein junger Spieler ist?
Ja, also die Torquote, da gebe ich dir recht, die Torquote der Mittelstürmer, also RB fehlt gerade auch so ein klassischer Torjäger, ne, der dann vielleicht auch die tiefen Läufe und die Hereingaben der Außen aufnimmt, ne? Also das hat man schon oft, dass dann das Diomandé oder das Nusa durchbrechen und dann in der Mitte fehlt dann noch so ein Abnehmer, ne? Das ist am ehesten Baumgartner, ist auch Romulo, aber der bei dem hat man das Gefühl, dem klebt auch irgendwie so ein bisschen das Pech gerade an der Schuhspitze. Also der hat am Anfang der Saison hat er weitaus überzeugendere Spiele gemacht als aktuell. Und Harder kommt aus der portugiesischen Liga. Der ist natürlich mit seiner ganzen Bulligkeit und Wuchtigkeit, ne, irgendwie ein Erlebnis, aber der ist noch nicht so weit, dass der dir 15 Tore in der Saison schießt, ne? Also das der ist einfach noch nicht auf dem Level. Also ja, da natürlich, man kann ist auch absolut legitim, ne, diesen Anspruch zu stellen, aber es ist gerät dann schnell so ein Fahrwasser, dass man von außen halt sozusagen diesen Druck wieder erhöht und jetzt einfach das Saisonziel mal nach oben schraubt, wo die Mannschaft aber gerade sich in der Talsohle befindet und man sagt, wir haben zu Saisonbeginn eben diese Saison des Umbruchs ausgerufen. Auch Marcel Schäfer und Co. haben gesagt, das wird 2 Jahre dauern. Insofern finde ich das hier ganz stimmig, dass man dann so zur Hälfte der Saison sagt, oh, jetzt aber müssen wir in die Champions League. Aber gut, es ist natürlich, ist es legitim, ne? RB hat viele Spieler geholt, auch wenn man sagen muss, die sind jetzt, das sind alle keine Spieler aus Top-Ligen, die da jetzt gekommen sind, ne? Romulo kommt aus der Türkei, Harder kommt aus Portugal, Bakayoko kommt von PSV, ne? Kam der, aus Holland und ne, aus Diomandé hat ein paar Spiele in Spanien in der ersten Liga gemacht, war aber es ist eigentlich ein Spieler, der noch kein Profijahr absolviert hatte, als er zur RB kam. Ja, also das sind teure Spieler mit viel Potenzial, aber insgesamt als Mannschaft würde ich denen jetzt schon nochmal das auch zugestehen, dass die diese Zeit auch bekommen, um sich zu entwickeln.
Aber woher kommt das dann, dass das Umfeld jetzt schon wieder so unzufrieden ist? Denn du hast ja recht, es wurde entsprechend kommuniziert, es sei ein Übergangsjahr. Plus, man muss es auch sagen, du hast es vorhin schon netterweise schon mit eingeflochten, dass wesentliche Kaderabgänge in der laufenden Saison geschehen sind. Das heißt, die Vorbereitung war jetzt auch nicht optimal auf die Saison. Ist das dann vielleicht im Nachhinein so ein bisschen Fluch, dass man einen so guten Saisonstart hatte und der vielleicht auch ein bisschen besser war, als er hätte sein müssen? Also in Mainz 1-0-5 gewonnen, das war jetzt nicht komplett unverdient, aber am Ende stand man ganz schön tief hinten drin und hat es einfach wegverteidigt gegen Wolfsburg mit einem 1-0 gewonnen, wo ein klarer Strafstoß für Wolfsburg nicht gegeben wurde. Das war ja quasi jetzt schon mal 2 dieser 5 Siege, vier Siege waren es in Folge, die man zu Saisonbeginn hatte. Und dann hat es ja ewig gedauert, bis man die erste Niederlage hatte. Also wie würdest du denn das erklären, dass man, obwohl eigentlich ja schon viel nach Plan läuft bei Leipzig, dann trotzdem die Stimmung so schlecht ist im Umfeld?
Ja, das ist einfach dieser Grundanspruch, so wie der Club gewachsen ist so schnell. Ne? Also man hat die Leipziger haben das Gefühl, die Champions League gehört nach Leipzig. Ne? So ist eine Saison ohne Champions League ist eigentlich ein verlorenes Jahr. Und das kommt sowohl vom Umfeld, das kommt ja aber auch von der Clubführung an sich. Ne? Also das ist ja auch der Anspruch. Und also davon auszugehen, dass das automatisch jedes Jahr klappt, egal in welcher Phase man sich gerade befindet, ne? Also dann völlig auszublenden, dass da eben ein großer Umbruch stattgefunden hat, dass man eben sehr, sehr junge Spieler nach wie vor entwickeln will da, das find ich dann ein bisschen naiv. Also ich finde, das ist durchaus legitim zu sagen, wir wollen jetzt zurück ins internationale Geschäft und dann in der nächsten Saison bist du vielleicht reif für die Champions League. Auch wenn man sehen muss, man hat ja das ewige Problem bei RB, dann gibt's wieder Spieler, die dann natürlich wieder vielleicht aufgrund ihrer guten Leistungen oder Vertragskonstellation wieder wechseln und eigentlich fängst du ja irgendwie immer wieder ein Stück von neuem an, ne? Weil eben jetzt die Grundidee ist ja, dass man so eine gewisse Achse hat, das hat ja auch über viele viele Jahre ganz gut funktioniert, um die herum sich dann wieder junge Spieler gruppieren und dann entsprechend wachsen können. Aber diese Achse bröckelt ja jetzt auch gerade. Also wir haben ja Xaver Schlager, wird ja seinen Vertrag nicht verlängern, ne? Ist ja jetzt bekannt gegeben worden. Und bei David Raum muss man auch mal sehen, wie der sich nach der WM entscheidet, in welche Richtung das geht. Dann Peter Gulaschi wird wahrscheinlich in die zweite Reihe treten und Martin van der Voort wird ins Tor rücken, was auch richtig ist, ne, weil es ein toller Torhüter ist. Mal gucken, wie lange Willi Orban noch diese uneingeschränkte Abwehrchefrolle innehat. Ne? Also so auch diese Achse, die bricht da jetzt auch ein bisschen weg und da gilt es jetzt eben auch in den nächsten Jahren da wieder eine neue stabile Achse hinzubauen, eben mit Spielern. Aktuell setzt RB ja dann auf Spieler wie Seiwald, Baumgartner, ne, die auf so einem Level sind, die jetzt irgendwie ständig von anderen Vereinen abgeworben werden, aber so eine Mannschaft als Führungsspieler tragen können und auch eine lange Zeit in Leipzig bleiben können. Genau, aber da gilt's halt jetzt wie auch wieder neue Spieler zu finden, die diese Achse bilden. Plus dann eben die neuen, die Rotdiamanten, die es jedes Jahr gibt, ne, um die dann wieder einzubauen.
Glaubst du, das ist möglich, das nochmal zu wiederholen? Denn tatsächlich muss man ja sagen, da sind so einige Identifikationsfiguren weggebrochen. Du hast jetzt aktuelle gerade besprochen und dazu muss man ja noch sagen, Kevin Kampel natürlich aus anderen Gründen, aber seine Zeit, die war sportlich sowieso schon, neigte sie sich langsam dem Ende zu. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie er dann verschwand, war unbefriedigend für alle Beteiligten, ohne dass da irgendwie, also das war schon alles im besten Sinne für alle und vor allem für ihn natürlich. Aber da fehlt natürlich auch jemand, mit dem man sich identifizieren kann. Plus mit Josef Pausen hat man jemand abgegeben. Auch da muss man sagen, sportlich gesehen hat er eher als Einwechselspieler eine Rolle gespielt. Aber im Grunde sind das ja fast so die letzten, gemeinsam mit Willi Orban und Peter Gulaschi, die man ja richtig auch mit der Reise, die Leipzig hinter sich hat, aus den unteren Ligen in die erste Liga verbindet. Also glaubst du, das ist überhaupt möglich, jetzt nochmal neue Spieler zu finden, die auf der einen Seite gut genug sind, dass sie auf Leipzig auf jeden Fall mithalten können, das heißt auf Champions League Niveau spielen, aber auf der anderen Seite jetzt ganz verkürzt gesagt schlecht genug sind, dass nicht andere Vereine sagen, ich zahle dir 80 Mille und dann will ich ihn haben und deswegen bleiben sie dann 10 Jahre da und sind dann irgendwie in Jahr 5, 6, 7, 8 auf einmal Identifikationsfiguren?
Ja, ich denke, das ist schon möglich. Vielleicht, ob die jetzt 8 Jahre bleiben oder 10 Jahre, so wie das jetzt eben bei Paulsen mit Abstrichen ja auch Timo Werner, der zwar zwischendurch mal weg, aber der ist jetzt gerade verabschiedet worden, ne? Oder bei Gulaschi Orban, ob das nochmal so klappt, weiß ich jetzt nicht, aber auf alle Fälle für einen Zeitraum von 4, 5 Jahren gelingt das. Ne? Also das hat man jetzt zum Beispiel bei Schlager gesehen. Den hätte man natürlich gerne noch weiter gesehen, denn eigentlich ist das genau so ein Spieler, der von außen betrachtet immer so ein bisschen underrated ist, wo vielleicht auch die Interessenten jetzt die Schlange stehen, um den zu verpflichten, der aber so eine Mannschaft trägt, der so ein Herz, das Herz einer Mannschaft sein kann, und auch zum Beispiel Dani Olmo war 4 Jahre bei RB, ne? Jetzt versucht man halt einen Spieler wie Nusa zum Beispiel länger zu halten. Die angesprochenen Baumgartner, Seiwald, das sind schon solche Spieler, die um die herum man das dann aufbauen kann, ne? Obwohl jetzt natürlich Baumgartner und Seiwald jetzt sind im dritten Jahr da, aber jetzt die erste Saison eigentlich eine tragende Rolle spielen und auch die Leistung zeigen, die es dafür braucht.
Aber glaubst du wirklich, dass es da so eine Bindung der Fans an die Spieler gibt, wie eben bei zum Beispiel einem Kevin Campbell? Also das war immer ganz interessant, wenn du dich mit Bundesliga-Fans anderer Vereine über Kevin Campbell unterhalten hast, hattest du das Gefühl, du sprichst über einen anderen Spieler, über einen anderen Menschen, als wenn du dich mit Leipzig-Fans über Kevin Campbell unterhalten hast?
Also diese Identifikation, das ist schwierig, das so nochmal aufzubauen, ne? Also das ist aber, glaube ich, auf dieser Historie geschuldet, ne? Dass eben diese Spieler in der dritten oder zweiten Liga kamen und dann diesen Aufstieg bis ins Champions League Halbfinale sozusagen so mitgemacht haben, gemeinsam diese Reise mit den Fans, mit dem Umfeld. Das ist schwierig, das nochmal so zu wiederholen. Aber ich meine, so rein sportlich, also rein sportlich gibt's Säulenspieler, nenne ich die jetzt mal, die eine lange Zeit da sein können, die Mannschaft mittragen können und um die herum als Korsettstange, um die herum dann junge Spieler eingebaut werden können, weil nur so kann's ja funktionieren, ne? Dass du eine bestehende Achse hast. Aber ja, das ist immer ein Problem, ne? Man sagt ja auch, keine Ahnung, wenn man sich jetzt die Spiele gegen Bayern anguckt, ne? Das ist natürlich was anderes, wenn du da noch einen Spieler wie Kimmich da auf dem Platz hast oder so. Da hast du eben bei RB ist es einfach schwer, dann diese Konstanz, diese Erfahrung so immer wieder auch dazu zu holen.
Ja, klar. Ich meine, das ist das Borussia Dortmund-Problem. Die haben das ja auch. Jeder, der besser ist als Borussia Dortmund, geht weg. Jeder, der genau auf Niveau von Borussia Dortmund ist, der bleibt da und ist aber irgendwann ungeliebt. Also egal, ob das Emre Can ist oder Julian Brandt oder wer auch immer, die haben natürlich alle trotzdem auch noch viele Fans innerhalb der Fans, aber die jubeln jetzt nicht, wenn die in der Startausstellung sehen. Zumindest nicht alle und nicht immer. Und das ist eben das.
Ja, das ist bei RB aber ein bisschen anders bei RB, würde ich sagen, weil die Spieler, die sind schon geschätzt, ne? Also so einer wie Schlager. Ich glaube, Baumgartner und Seiwald, die müssen sich erst noch weiter etablieren. Das muss jetzt auch noch bei den Leuten mehr durchdringen, dass die auch wirklich andere Rollen und deutlich bessere Leistungen zeigen als in den vergangenen 2 Jahren. Kommt über Leistung, ne?
Ja, genau. Es kommt über Leistung, aber es kommt ja auch über Außenwirkung und über Kommunikation. Also es geht nicht immer nur auf das auf dem Fußballfeld, weil ansonsten wären wir vielleicht auch alle riesige Neymar-Fans geworden. Aber da waren vielleicht noch ein paar Dinge mit dabei, die sonst noch so passiert sind. Oder bei Lamine Yamal hast du da auch ganz interessant, wie sich das gerade verändert, wie der zum Beispiel wahrgenommen wird.
Aber jetzt mal bei den beiden, um bei den beiden zu bleiben, das sind ja grundsolide, ehrliche, sympathische Arbeiter, ne? Da würde ich jetzt so sagen, charakterlich also, oder so kein Problem sehen.
Meinst du jetzt?
Ja, genau. Ja.
Ich meine gerade bei Neymar und okay.
Ich meine jetzt Spieler vom Schlager Baumgartner Seiwald, ne? Da haben wir sozusagen jetzt gar kein Charakterthema oder sowas. Das ist halt höchstens deren Wirkung in der Öffentlichkeit, was ihre Strahlkraft angeht, ist vielleicht ein Thema. Aber solche Spieler, denke ich, können da auch über einen längeren Zeitraum so eine Mannschaft zumindest prägen. Ob sie jetzt diese Strahlkraft ins Umfeld haben, wie das bei den alten Helden der Fall ist, ist natürlich fraglich. Klar, das ist auch charakterlich, ne? Das war eine eigene Generation, die Forsberg-Ära, so, ne? Das wird auch so nie wiederkommen.
Ja.
Aber das war eben wirklich ein Teil dieser besonderen Geschichte damals.
Genau, und das wird auch nicht mehr wiederkommen, weil wie sollte es auch nochmal wiederkommen? Ja. Das war eine einmalige Geschichte. Aber dann ist ja die Sache, also es geht ja letztlich um Identifikationsfiguren und letztlich auch um eine Identität, die Leipzig finden muss, denn da haben wir ja eine interessante parallele Entwicklung, dass wir einmal eben haben, es gibt nicht mehr die Spieler, mit denen man sich als Fan identifizieren kann, wie früher, haben wir jetzt gut besprochen, aber auch die Spielidee, mit der man sich ja vielleicht auch so ein bisschen zumindest identifizieren konnte, denn es war so ein bisschen die eigene Spielidee, es haben noch nicht alle anderen auch so gespielt, die ist ja auch ins Bröckeln gekommen. Das ist ja letztlich auch eine Konsequenz aus der Marco-Rose-Trennung dann gewesen, dass man das anerkennen musste, dass man mit diesem Fokus auf Umschaltfußball, dass man da nicht mehr weiterkommen würde. Wie weit, glaubst du denn, ist Leipzig dabei, eine sportlich neue Identität zu finden? Und glaubst du, dass man da nochmal wirklich einen nennenswert anderen Stil finden wird? Jetzt, wenn man zum Beispiel in 4-3-3 spielt, wird das dann mehr in Jürgen Klopp, Liverpool 4-3-3 Richtung gehen? Oder ist halt Leipzig jetzt einfach eins von vielen Teams in Europa, das halt einen Ballbesitzfußball versucht zu spielen?
Also ich finde schon diese Weiterentwicklung, ne, dass man sagt, wir versuchen den Red Bull Fußball in das 4-3-3 Spielsystem zu packen. Das finde ich schon ganz, ganz interessant. Und das war ja eine ganz bewusste Entscheidung, auch von Klopp mitgesteuert, ne? Denn natürlich hat der in seiner Karriere eben in diesem Spielsystem bei Liverpool Erfolge gefeiert, und dass man das noch ein Stück mehr adaptiert auf den RB Pressing-Fußball, und gerade in der ersten Saisonhälfte hat das ja wunderbar geklappt, dass eben große Räume dann auch entstanden sind. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass RB Leipzig ist jetzt nach Marco Rose weg vom Umschaltfußball irgendwie, das sind da weggegangen, sondern ich erinnere mich zum Beispiel an das 6-0 in Augsburg. Da hat Augsburg sehr, sehr naiv und sehr hoch gespielt. Das war noch unter Wagner, und RB hat diese Räume gnadenlos ausgenutzt und hat da ein Kontertor nach dem anderen geschossen. Also das sind gerade diese Präzision im Konterspiel, das wurde für meine Begriffe auch in diesem Spielsystem in der ersten Hälfte, als die Räume noch da waren, ne, wurde das durchaus ausgeprägt gespielt. Insofern finde ich diese Adaption, wir nehmen das 4-3-3 Spielsystem und bringen das mit diesen typischen Red Bull Elementen zusammen, finde ich eigentlich eine gelungene Idee und Weiterentwicklung des Spielprinzips, was RB ohnehin seit Jahren propagiert. Und natürlich hast du immer wieder das Problem, irgendwann, ne, hast du tiefstehende Gegner, du brauchst auch Ballbesitzfußball. Und da steht, bald hat sich RB ja des Öfteren schon die Zähne ausgebissen, auch unter Julian Nagelsmann, dass man eben, wenn die Räume nicht da waren, wenn der Gegner tief steht, ne, wie agierst du in diesem Spielprinzip dann? Und durch diesen Move, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt diese zwei Flügelstürmer mit dazu, ne, das hat RB ja vorher so nie gespielt. Also es gab eigentlich, das hat auch Marco Rose schon immer mal bemängelt, es gibt eigentlich keinen klassischen Flügelstürmer, gab es fast nie bei RB, und das haben die ganz bewusst unter jetzt Klopps Regie und ausgeführt dann eben von Marcel Schäfer und Co. wurden diese Flügelstürmer als Schlüsselspieler auserkoren, die man bewusst in den Kader geholt hat, und das hat dieses Spiel also im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt, finde ich wieder. Ne? du hast dadurch ein komplett neues Element im Offensivspiel.
Ja,
und
ja,
das sind auch Charaktere wie Diomandé. Ich glaube, der hat laut Statistik die meisten Zweikämpfe gewonnen. Du hast da auch einen dabei, der nicht nur ein begnadeter Dribbler ist, sondern der auch nach hinten richtig was tut und auf dieser Flügelstürmerposition auch nach hinten total viele Meter macht. Da gab es ein paar schöne Szenen, als er da wirklich im Vollsprint da noch nach hinten gesprintet ist, um dann eine Grätsche anzusetzen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Das wurde im Stadion auch euphorisch bejubelt. Also das sind schon besondere Spielertypen, die dann sowohl technisch sehr, sehr viel drauf haben, als eben auch in der Rückwärtsbewegung oder Gegenball viel tun. Und insofern hat mich das jetzt eigentlich zu Saisonbeginn überzeugt, wie, ne, diese Grundordnung hast du bei RB ja nie gehabt. Und da gab es auch viele Experten, die dann gesagt haben, ja, da geht man ja aber vollkommen weg vom klassischen Pressing-Fußball. Aber das finde ich, dieser Switch ist eigentlich gut gelungen. Ja.
Definitiv. Ich meine, man hat auch früh schon Elemente gesehen. Also es ist ja auch zum Beispiel im Aufbau manchmal immer noch eine Dreierreihe. Also manchmal lässt sich ja auch dann Seiwald nochmal zwischen die Innenverteidiger fallen. Jetzt zuletzt eigentlich genau, gar nicht mehr so. Zuletzt hat er Innenverteidiger gespielt. Da konnte er sich nicht noch weiter fallen lassen.
Das ist übrigens auch ein Problem, ne? Dass man da auf der Position, dass Seiwald dann die einzige Alternative ist, um dann da auf der Position zu spielen, wenn Lukeba ausfällt. Ne? Das haben wir jetzt ja gar nicht besprochen. Auch was so die Kadertiefe angeht, ist ein Problem, weil Bijiabu ist offensichtlich aktuell nicht auf dem Level, um ihn ersetzen zu können. Fällt Lukeba aus, natürlich wieder auch ein paar Verletzungsprobleme die Saison. Und dann muss Seiwald das machen, was er nicht schlecht macht, aber eigentlich gehört er ja woanders hin aufs Spielfeld. Ne? Aber das nur als Einschub.
Ja, genau. Aber was man eben sehen kann, ist, da funktioniert vieles schon gut. Du hast auch dieses Ablagenspiel, was auch so typisch für Ole Werner ist. Das hat man am Anfang der Saison noch viel häufiger gesehen. Also sprich, ein Pass irgendwo in den Achterraum zum Beispiel und dann wird abgelegt und nochmal in die Tiefe gespielt. Was man jetzt zuletzt sehr viel gesehen hat, waren Verlagerungen, also diagonal, dass du bindest alle auf Nusa und alle haben Angst, dass der ins Dribbling geht, zu Recht auch, und versuchst irgendwie dann aber auf Diamondé rüber zu verlagern und dann hat er ein klareres 1 gegen 1, ein bisschen mehr Raum und macht dann auch was draus. Also da sind ja viele Elemente drin, die funktionieren, und das ist auch richtig, dass du darauf hinweist, dass es trotzdem auch noch ein defensiv geprägtes System ist, was eben die Aktivität gegen den Ball angeht, also in den Top 10 der Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen sind 2 Leipziger und das sind eben Diamondé auf Platz 1, du hast es gesagt, und Nusa auf Platz 9, und ansonsten siehst du da ausschließlich, mit Ausnahme von Litz Doan, siehst du da nur Defensivspieler in diesen Top 10. Das heißt, das ist ein wesentliches Element von Leipzig. Aber ich weiß, dass es jetzt eine sehr theoretische und ein bisschen Metakritik ist, aber es ist ja nichts Eigenes. Also Paris Saint-Germain spielt manchmal in Ansätzen so, der FC Bayern spielt manchmal in Ansätzen so, auch im Pressing, das ist jetzt dann häufiger mannbezogen, würde ich sagen, ist schon, also ist jetzt keine aktuelle Entwicklung, sondern es geht schon ein bisschen länger zurück, dass eben Leipzig nicht mehr so ein raumdeckendes Pressing spielt, sondern eher mannbezogen, zumindest in manchen Situationen. Also ist denn das, was irgendwie Leipzig nochmal herausstechen lässt?
Na, diese eigene Spielidee, das war natürlich vor 10 Jahren, hatte man noch mehr dieses USP, ne? Das ist unser Spielstil. Ich finde es ist natürlich sehr, sehr schwierig jetzt zu sagen, wir spielen wirklich jetzt den eigenen RB-Fußball, den sonst niemand spielt. Ne? Also ich finde, das ist eine normale Entwicklung. Die Zeit ist vorbei. Wir müssen ein bisschen gucken, was ist State of the Art. Und da ist zum Beispiel so ein PSG-Spiel. Ich glaube, das hat so ein Klopp dann auch im Hinterkopf, ne? Wie die auch gegen den Ball arbeiten, wie sich das da entwickelt hat. Ne? Und Das ist ein hehrer Anspruch zu sagen, wie RB Leipzig spielt einen Fußball wie sonst keiner. Ne? Ich glaube, es gibt ein paar Leipziger Tugenden, die willst du egal in welchem Spielprinzip auch sehen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist glaube ich jetzt zu vermessen zu sagen, dass wir spielen Fußball, den so nur Leipzig spielt. Aber Klopp, ich meine, das ist ja auch ein Punkt, weshalb zum Beispiel ein Klopp und ein Scholt Löw und Piet Krawitz und so weiter geholt wurden, dass die eben diese Red Bull Spielphilosophie auch neu definieren. Und das befindet sich ja gerade im Fluss. Klopp hat zum Beispiel, der war im Sommer, war da mal da und hat berichtet, dass er für alle Red Bull Clubs, die sollen alle individuell, sollen die ihre Grundordnung finden. Aber er hat so gemeinsame Leitlinien wie so ein Grundgesetz für alle Red Bull Clubs aufgesetzt. Was wir jetzt natürlich nicht kennen im Detail, aber das, ja.
Das wird da schon drinstehen. Wir wollen aktiv den Ball verteilen, Vertikalität vor Horizontalität. Ja. Ey, das wird so sein wie jede Abschlussarbeit im Profi. Lehrer.
Ja, wahrscheinlich. Aber so ist zum Beispiel, hat man mal so eine gemeinsame Identität, ne, für alle Red Bull Clubs, und das wird dann an den verschiedenen Standorten unterschiedlich ausgelegt.
Und, ja, aber da sind wir doch schon beim interessanten Punkt, weil das, was ich gesagt habe, die Identifikation mit einem Spielstil, wann hat es die im Fußball schon mal gegeben? Das ist ja irgendwie auch so ein seltsamer, verkopfter Vorwurf, den ich da Leipzig mache. Viel leichter ist es, sich mit Personen zu identifizieren. Jetzt haben wir das auf Spielerseite schon beantwortet. Und jetzt hat man ja eine Person in diesem Verein, der es bisher immer geschafft hat, alle hinter sich zu vereinen. Jürgen Klopp, bei Mainz, bei Dortmund, bei Liverpool, von allen geliebt, und alle haben ihm auch immer alles geglaubt. Der hat da auch nicht den Fußball neu erfunden, und trotzdem hattest du manchmal das Gefühl, wir haben gerade den Wissensvorsprung, den alle anderen nicht haben. Warum schafft er das bei Leipzig nicht?
Ach, das würde ich jetzt gar nicht so knallhart sagen. Der schafft das bei Leipzig. Also erstens mal ist er natürlich bei den anderen Clubs viel mehr in der Verantwortung gewesen. Ne? Also da war er ja als Cheftrainer, Manager war er ja mittendrin. Hier ist er ja eher in so einer Supervisor-Rolle. Ne? Also dass er von außen sich dieses Clubgebilde, den Fußball an den verschiedenen Standorten anschaut, um dann dort Verbesserungen vorzunehmen. Und das, ich denke, das ist ein Prozess, wo die sich gerade befinden. Und ich würde jetzt dieses Urteil, würde ich jetzt noch nicht fällen, zu sagen, der kriegt es bei Leipzig nie hin. Also er hat schon, denke ich, an entscheidenden Stellen auch eingewirkt. Also wir haben gerade über die neue Grundordnung gesprochen. Wir haben über die Trainersuche gesprochen. Da hatte Kloppos Urteil, Riesengewicht, dass man eben auf so einen, eher Kandidaten, der dritte, vierte Wahl vielleicht war, dann auch gegangen ist und sagt, wir konzentrieren uns jetzt voll auf Ole Werner. Und ein paar andere Punkte, also was auch Zugänge und so angeht. Ich denke schon, dass er dafür, dass er jetzt keine Rolle innerhalb des Clubs direkt hat, sondern ja im Konzern hat er schon auch bei RB Leipzig ein paar gewichtige Entscheidungen mit beeinflusst.
Aber man weiß es ja eigentlich nicht genau, oder? Weiß man, was Jürgen Klopp macht? Es gab einmal in The Athletic ein längeres Porträt, da stand das auch mit dem 4-3-3 drin, da stand auch drin, dass es diese regelmäßigen Calls gibt, dass sich eben die Franchise-Nehmer untereinander austauschen, wie es gerade so läuft. Aber ansonsten nimmt man ihn ja in der Öffentlichkeit kaum wahr, oder liegt das jetzt an mir?
Nö, man nimmt ihn schon wenig wahr. Das ist aber auch von ihm eigentlich so gewollt oder sagen wir auch so von den Clubs so gewollt. Denn die Akteure vor Ort sollen ja sozusagen die Entscheider sein, ne? Also ein Marcel Schäfer und ein Ole Werner. Und Klopp ist eher dann ein bisschen so wie die Eminenz im Hintergrund. Der taucht dann immer mal auf, guckt ein paar Spiele, ist vor allem also intern Ansprechpartner für, das betont Werner sehr oft, dass er sich mit Klopp auch austauschen kann. Auch das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, weshalb Klopp geholt wurde, dass die Trainer einen Ansprechpartner haben auf Augenhöhe, mit dem die Trainer an den Standorten über Probleme, über Entwicklungen sprechen können. Und das konnte bisher ja in dem Red Bull-Kosmos niemand leisten. Also jetzt ein Oliver Minzlaff oder so kommt ja zum Beispiel jetzt nicht aus dem Fußball, der kann sich jetzt nicht mit Ole Werner über taktische Finessen austauschen oder über jetzt Entwicklungen vielleicht in der Kabine oder so. Da brauchst du halt jemanden, der auch selber Trainer war, und das leistet Klopp. Also ich will jetzt nicht sagen, er könnte natürlich noch präsenter sein und sicherlich würden sich das auch alle wünschen, als zum Beispiel wurde die neue Geschäftsstelle von RB Leipzig eröffnet. Am Arena-Blick heißt die übrigens, die Straße. So, das ist nur so ein Steinwurf vom Kotterweg entfernt von der Akademie. Und ist jetzt dann für das ganze Administrative, für ein paar hundert Mitarbeiter, dann eine riesige, tolle Geschäftsstelle gebaut worden. Und da waren alle da, selbst Marc Mateschitz, der Sohn von Didi Mateschitz, war da, und es war eigentlich aus dem Red Bull-Kosmos jeder da, außer Kloppo. Und da hat sich natürlich jeder gefragt, wo ist denn der jetzt? Und so gleichzeitig gab es die Gerüchte mit Real Madrid. Da wurde dann schon gemutmaßt, ja, es ist ja irgendwie, ne, fehlt da das, Minzlaff hat ja gesagt, bei Eberl fehlt das Commitment. Ne? Ist das jetzt auch wieder so? Ist er vielleicht da zu wenig präsent? Und ich glaube, ich denke, so ein Minzlaff und andere, die hätten sich auch gewünscht, dass Klopp da ist. Aber der hat da eben so eine freie Rolle, dass er nicht unbedingt überall ständig vor Ort sein muss. Und ja, haben sich geeinigt, deswegen haben sie ihn geholt. Und klar, es muss sich jetzt noch weiter zeigen, der Input, sein Einfluss muss, denke ich, vielleicht noch ein bisschen sichtbarer werden. Aber hinter den Kulissen, was ich da so mitbekomme, ist die Rolle von Klopp schon anerkannt.
Ja, es ist ja auch eine völlig faire Entscheidung, sowohl von ihm als auch von allen Franchises, dass man sagt, er soll eher im Hintergrund sein. Das würde ja auch den Druck ausüben auf die bestehenden Trainer. Also wie schnell wurde gewitzelt, ah ja, jetzt wird Klopp neuer Rabat-Trainer, weil sie ja die erste Absage bekommen haben und so weiter und so fort. Also es gibt ja da sehr gute Gründe für. Ich frage mich aber, ob man damit nicht sein eigentliches Talent verschenkt. Denn ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber man kann auch sehr gut die Argumentation fahren, dass Jürgen Klopp zwar sicherlich ein sehr guter Trainer ist, aber wo er wirklich herausragend gut ist, ist in der Kommunikation mit Spielern, mit dem Umfeld, mit den Medien. Da gab es manchmal so hin und wieder so kleinere Ausbrüche, hat er seine Emotionen nicht immer im Griff, aber im Grunde konnte er ja das immer mit am besten und vielleicht sogar noch besser als das Trainer sein. Und jetzt will er nicht mehr Trainer sein, das muss man respektieren und das ist ja auch gut und es gibt ja auch Trainer und es ist schön, dass sie den Ansprechpartner haben, aber in der Kommunikation spielt er keine Rolle und in der Kommunikation spielt auch Mario Gomez zum Beispiel keine Rolle. Also ich frage mich wirklich, wenn wir jetzt mal vom Standort Leipzig ausgehen, natürlich ist das nicht sein alleiniger Fokus, aber wir haben diesen Standort Leipzig, wir haben da jetzt einen Umbruch. Wir sehen, dass im Umfeld die Stimmung kippt, ist zu viel, aber man verliert eigentlich letztlich gerade so das, was vor Ort regional Begeisterung hervorgerufen hat, das geht gerade flöten. Und wir hören ganz wenig von Marcel Schäfer, wir hören nichts von Jürgen Klopp, wir hören gar nichts von Mario Gomez und stattdessen stellt sich dann Oliver Minzlaff hin und erhöht den Druck. Ist das nicht ein bisschen komisch?
Ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass das hier ganz so zusammenpasst. Vielleicht, ich meine, Schäfer ist für uns jetzt als lokale Berichterstatter ist Schäfer schon immer greifbar. Also der war zum Beispiel nach dem 2-2 jetzt gegen Wolfsburg hat er sich hingestellt. Das ist so seine Maxime, er stellt sich immer hin, wenn es schlecht läuft. Und da muss man tatsächlich sagen, dass er da nach jedem zweiten schlechten Spiel, sagen wir zumindest, ist er auch da und ist da auch kritisch. Aber natürlich, wenn Oliver Minzlaff im Stadion ist, dann wird natürlich der angefragt, ne? Weil das ist der Name, der Entscheider, das Gesicht. Dann ist der natürlich beim Bayern-Spiel der Mann, der bei Sky spricht oder bei der ARD, ne? Und wie gesagt, diese Klopp-Rolle, natürlich wäre das wahrscheinlich allen Beteiligten lieber. Klopp würde öfter in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten, aber das ist auch ein Teil dieses, sagen wir mal, dieses Rückzugs von ihm, dass er das offenbar nicht möchte, sondern eher im Hintergrund arbeiten will. Und ich finde, das kann man auch akzeptieren, weil für mich wirkte der vollkommen ausgelaugt, ne? Also letztlich muss man sagen, normalerweise hätte der 2 Jahre Pause machen müssen. Jetzt hat er sich aber überreden lassen, diesen Job anzunehmen. Es hat ihn auch gereizt und das finde ich dann aber auch nachvollziehbar, dass er das zu bestimmten Konditionen nur macht. Und dazu gehört eben auch, nicht jede Woche ein Interview zu geben. Genauso wie er jede Woche im Stadion mehr sein will und diesen Takt des Trainerdaseins mal zu entfliehen. Das finde ich nachvollziehbar. Und da kann man sich jetzt viel wünschen und sagen, ja, er müsste eigentlich jede Woche da irgendwie dazwischen gehen. Hin und wieder macht das ja mal, hin und wieder taucht er ja mal auf in der Öffentlichkeit. Und klar ist Kommunikation seine Riesenstärke. Das wird man aber eher intern wahrnehmen. Also Nusa sagt zum Beispiel, er profitiert von Gesprächen mit Klopp oder Werner sagt, ich kann Klopp jederzeit anrufen, ne, wenn ich irgendwie ein Problem habe, dann und auch sonst irgendwie turnusmäßig sprechen wir. Ne? Und dann ist der so eine Art Mentor im Hintergrund da. Ich finde ich's irgendwie nachvollziehbar und auch verschmerzbar, dass er sich jetzt jederzeit meldet.
Klar, es ist legitim und ich meine, Bakayoko hat das ja auch bei seinem Wechsel zu Leipzig gesagt, dass er unter anderem eben in einem Gespräch mit Jürgen Klopp dann davon beeindruckt war, wie sehr auch sich Jürgen Klopp um ihn bemüht hat, und das ist definitiv ein Fund. Und
Richtig, da schaltet er sich zum Beispiel ein, was früher, so hat man immer gesagt, der Rangnick-Trumpf. Ne? Wenn Rangnick da hingegangen ist mit all seiner Begeisterung, wenn der einen Spieler lang genug bearbeitet hat, dann war es eigentlich automatisch, musste es so sein, dass der dann zu RB Leipzig wechselte. Ne? Auch wenn noch in der dritten, vierten Liga, wenn es hatte noch nie jemand was von RB Leipzig gehört, aber Rangnick kam und man wechselte zu Leipzig. Und so diese Rolle, ne, das erfüllt jetzt Klopp gerade. Also wenn RB wirklich einen Spieler haben möchte, wenn es wichtig ist, dann wird der Klopp-Trumpf gezündet und dann übernimmt er da auch diese Rolle, um das aufzuzeigen, auch jetzt nicht bloß irgendwie als Posterboy oder so, sondern auch inhaltlich, glaube ich, überzeugend.
Hat nicht damals Rangnick sogar den Kapitän des Gegners, der in der Relegation das entscheidende Eigentor geschossen hat, zum Aufstieg in die Regionalliga oder so dann verpflichtet? Also da war doch
richtig, ja,
wie so eine Geschichte, ja. Aber darum geht's ja gar nicht. Ich glaube eben einfach nur, das ist alles legitim, wie das sowohl Jürgen Klopp als auch dann Raber Leipzig gerade macht oder die ganze Gruppe. Ich glaube nur, dass man damit eben etwas verschenkt, was vielleicht sogar sein wichtigstes Talent ist, nämlich das identifikationsstiftende Kommunizieren. Gleichzeitig, nur als kurze Anmerkung, finde ich es interessant, dass jetzt sein Berater davon spricht, wie viele Angebote eigentlich Jürgen Klopp so bekommen hätte, Vereine zu trainieren, Nationalteams zu trainieren, und dass das vielleicht doch nochmal irgendwann eine Option sein könnte. Irgendwie wirkt es auf mich komisch, es wirkt auf mich verschenkt, es wirkt aktuell auf mich wie eine Lose-Lose-Situation. Jürgen Klopp hat enorm an Ansehen verloren bei ganz vielen Fußballfans durch seinen Wechsel in dieses Konstrukt hinein. Und aktuell sehe ich noch nicht die ganz großen Benefits, die das Konstrukt daraus gezogen hat. Aber das ist halt auch vielleicht was man gar nicht sehen kann jetzt schon, sondern eher so in 2-3 Jahren. Also das will ich auch gleich dazu sagen.
Ja, also ich meine, das kann natürlich sein. Es ist nicht ausgeschlossen. Es gibt ja einige, die wie Max Eberl, ne, die sich vielleicht haben von Oliver Minzlaff überzeugen lassen und die sich das alles mal angeschaut haben, die dann aber in dieser Red Bull-Welt, diese Clubs ticken ja anders als andere Vereine, ne, die sich dann einfach dort nicht wohlgefühlt oder wiedergefunden haben. Und das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Jürgen Klopp nach 2 Jahren zu der Überzeugung kommt, das ist jetzt, war interessant, ich habe hier ganz viel gelernt, ne? Ich nehme aus dieser Welt sehr viel mit, aber es ist nicht so richtig meins. Möglich. Ne? Jetzt gerade hat er sich ja, glaube ich, zum Jahreswechsel aber nochmal klar dazu bekannt, dass das seine Aufgabe ist, dass ihm diese Aufgabe ja weiterhin taugt. Und insofern mal abwarten. Ne? Also ja, ich gebe dir schon recht, man müsste jetzt nach außen hin vielleicht auch nochmal deutlicher kommunizieren, was er tut. Wird schon immer versucht, aber es ist natürlich noch nicht jetzt so sichtbar für jeden, was er dahinter den Kulissen gerade tut oder eben nicht tut. Ne?
Gut, aber das ist ja nur die eine Person, die in der Öffentlichkeit stehen könnte, wenn sie es denn wollte. Dann haben wir jemanden, der steht in der Öffentlichkeit und könnte auch eine Identifikationsfigur sein oder zumindest ein sehr wichtiger Kommentator, wenn es eben darum geht, das aktuelle sportliche, leistbare mit den Erwartungen des Umfelds irgendwie parallel zu schalten. Und das ist Ole Werner. Wie findest du denn ihn in seiner Kommunikation?
Also er wird im Allgemeinen wird er ja so wahrgenommen wie seine Hautfarbe, so sein Teint, sehr blass. Und er ist natürlich kein Lautsprecher, er macht keine Sprüche. Die Pressekonferenzen, muss man wirklich sagen, sind sehr dünn besetzt aktuell bei RB. Also es waren jetzt Pressekonferenzen dabei, da waren nur 2 Journalisten, da haben ein Kollege und ich, wir haben da im Wechsel die Fragen gestellt. Das ist irgendwie, so hatte so ein Flair wie irgendwie in der Regionalliga oder so oder noch eine Liga drunter. Ne? Das ist bei Bundesligisten schon ein bisschen seltsam, wenn auch so wenig Medienöffentlichkeit dann einfach vor Ort ist. Aber ich finde, er moderiert und kommuniziert sehr, sehr, sehr klar und finde ich der Situation angemessen. Also ich finde jetzt gerade auch in dieser Ergebniskrise, ne, teilweise auch ein bisschen spielerischen Problemen, Ergebniskrise auf jeden Fall, findet er einen guten Ton und erklärt das, denke ich, ganz gut, wo befindet sich die Mannschaft aktuell und hat da auch wenig Befindlichkeiten. Also bei Marco Rose zum Beispiel, da hat man immer, wenn Oliver Minzlaff hat was gesagt, da hat man schon gemerkt, wie es in Marco Rose so brodelte. Ne? Und der hatte da, hat da einen anderen Umgang gehabt, eine kürzere Zündschnur. Werner ist sehr, sehr sehr, sehr moderat, gelassen. Er nimmt das auf und verarbeitet das und kommuniziert da sehr, sehr unaufgeregt und gut. Ich finde, das ist durchaus eine Eigenschaft, die kommt in der Öffentlichkeit ein bisschen zu kurz, dass du eben jemanden hast, dass das ganze Umfeld ist aufgeregt, gerade im Sommer hierher zu kommen. Ne? Alles war, alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie soll das überhaupt weitergehen, und RB Leipzig versinkt im Mittelmaß und so weiter. Und da hat er mit so einer ganz klaren, unaufgeregten Attitüde, hat gleichzeitig mit klaren Prinzipien ist er da reingekommen in den Verein und hat das sehr, sehr aufgeräumt, alles moderiert bisher. Also ich finde, dafür, also man muss ja auch für ihn mal sehen, er ist immer noch ein recht junger Trainer, ne? 37 Jahre alt, auch wenn er älter aussieht, aber er ist noch ein junger Trainer. Für ihn ist so ein Club wie RB auch ein neuer Schritt, komplett neues Umfeld. Und wenn man all das mal einbezieht, finde ich, hat er ein tolle erste Saison hingelegt, auch so in seiner gesamten Art und Weise, wie er die Mannschaft anspricht, wie er das Umfeld anspricht, auch wenn das für Schlagzeilen nicht taugt. Ne? Also es gibt keine großen Sprüche von ihm. Ne? Es ist natürlich, wir hatten hier Leipzig andere Trainer, Rangnick, Nagelsmann, auch Rose. Da war natürlich medial irgendwie einfach mehr drin, mehr Spektakel. Aber Werner macht das halt auf seine Art, unaufgeregt, unprätentiös, und findet damit einen guten Ton bei den Spielern in der Mannschaft.
Ja, vor allem hat man bei ihm immer den Eindruck, dass da schon eine gewisse Aufrichtigkeit in allen Aussagen steckt. Bei anderen Trainern, ich will jetzt da keine Namen nennen, da wird ja auch manchmal einfach blau erzählt, obwohl rot gerade der Fall ist. Und Ole Werner schafft es dann schon, natürlich manchmal formuliert er auch sehr geschickt um die Frage herum, würde ich jetzt mal sagen, in seiner Antwort. Aber da steckt schon eine Aufrichtigkeit und vor allem ein Interesse, die Frage zu beantworten drin. Und das hat man ehrlicherweise nicht bei vielen Trainern. Wenn wir uns angucken, also das ist ja nur ein Teil seiner Arbeit, die Kommunikation nach außen, der wichtigere Teil ist ja Training und dann eben Spiel. Er hat von Werder den Ruf mitgebracht. Diejenigen, die nicht mehr ganz mit ihm zufrieden waren, die haben vor allem angeführt, dass junge Spieler kaum eine Chance bei ihm hätten und dass er irgendwann, wenn er seine Startelf gefunden hat, dass es dann relativ vorhersehbar war, sowohl wer steht in der Startelf, als auch wer sind die ersten Wechseloptionen. Jetzt hat er, ich glaube, allein durch die Kaderstruktur muss er jungen Spielern eine Chance geben bei RB Leipzig. Ja. Das kann gar nicht anders gehen. Aber wie empfindest du ihn denn dahingehend? Also was Rotation angeht, was auch Ingame-Coaching angeht, wird man da immer mal wieder auch überrascht von Ole Werner?
Nee, also ich glaube, Überraschungseffekte sind seine Sache nicht, auch in der Aufstellung. Ne? Auch da, man muss das ja immer ein bisschen vergleichen mit den Trainern, die hier in Leipzig schon waren. Wenn ich da überlege, was Julian Nagelsmann was er manchmal für Aufstellung da hingezaubert hat. Wir machen dann auf dem Portal rblive.de, für das ich ja schreibe, machen wir immer so eine voraussichtliche Aufstellung, wer könnte spielen. Und bei Ole Werner ist es wirklich so, dass das fast immer deckungsgleich ist. Also da gibt es ganz wenig, außer es fällt mal einer kurzfristig noch aus oder so und hat eine Blessur. Aber sonst sind das eigentlich die Aufstellungen, die dann auch tatsächlich auf dem Platz stehen. Also er hat da jetzt zum Beispiel, was die Auswahl der Spieler angeht und auch seine Startelf, wenn er die jetzt einmal gefunden hatte, dann kann man eigentlich auch darauf zählen, dass die wieder spielen. Es sei denn, er muss mal rotieren, ist natürlich jetzt auch ohne europäischen Wettbewerb wenig der Fall gewesen oder es war einfach keine große Notwendigkeit, das zu tun. Jetzt hat er es zum Beispiel gegen Wolfsburg, hat er mal ein paar neue Spieler gebracht. Das war eigentlich die erste nennenswerte Rotation mal, wo er wirklich 4, 5 neue Spieler gebracht hat, auch teilweise bringen musste, weil jetzt zum Beispiel Finkgräfe dann spielte, weil Raum gelb gesperrt war. Und da erlebt man wenig Überraschung. Ich würde auch sagen, beim Ingame-Coaching, er stellt dann in Phasen schon mal was um. Also beispielsweise beordert er dann mal, wenn er merkt, dass Bidjiabu einfach vom Herausspielen, von der Sicherheit her, dass das einfach an dem Tag nichts ist, dann beordert er halt mal Seiwald hinter und dann kommt ein neuer Sechser rein oder so, ne? So, oder Schlager rückt eins hinter und füllt die Position dann aus. Das kann man schon mal beobachten. Ansonsten ist das jetzt aber, glaube ich, auch nichts, wo er sagt, ich kann jetzt in jedem Spiel hier den Fußball neu erfinden und erfinde jetzt hier eine, das war ja bei Nagelsmann auch manchmal übertrieben. Der hat ja auch Spiele komplett vercoacht, wenn ich mich an das DFB-Pokalfinale gegen Dortmund erinnere. zum Beispiel,
da kann Dortmund nicht einen tiefen Block bestellen? Genau. Was kann Dortmund kontern? Wie spielt Julian Nagelsmann Abwehr an der Mittellinie? Okay, cool.
Genau, also da hat man bei Werner schon sehr viel Souveränität. Ich finde, dieser Vorwurf, er hat keine jungen Spieler, das ist in Bremen andere Kaderstruktur, ne? War das anders. Jetzt hier, also schon gesagt, muss er es einfach, und da hat er sehr konsequent auf Uedraogo recht schnell und konsequent auf Uedraogo gesetzt in der ersten Saisonhälfte, auf Diomande, auf Nusa sowieso. Der ist jetzt auch kein ganz Blutjunger, also der ist jetzt auch keine 18 mehr, aber auch auf junge Spieler, jetzt auch vertraut er zum Beispiel mal einem Max Finkgräfe, der hatte ganz, ganz wenig gespielt jetzt, der hat jetzt ein gutes Spiel gemacht, mal als Linksverteidiger, ne, dass man mal sieht, okay, da gibt's auch wirklich ein Backup hinter David Raum, der war bisher gar nicht wahrnehmbar. Naja, und so andere wie Gomis Maximovic, die versucht Werner schon immer mal wieder einzubauen, aber da muss man auch sagen, da ist einfach deren Leistung ist halt noch nicht aktuell da, dass die auch wirklich jetzt ein Kandidat für die Startelf wären. Sind wir beim Thema Kadertiefe, ne? Was ist jetzt jenseits der ersten 11, 12, 13? Und da fällt's bei RB schon, finde ich, auch noch deutlich ab. Also das ist jetzt, hat jetzt aber weniger damit zu tun, dass Ole Werner jetzt experimentierfreudig wäre oder jungen Spielern keine Chance geben würde, sondern aus meiner Sicht brauchen diese Spieler einfach noch, oder es gibt ja immer mal wieder auch welche, die das dann eben, dieses Niveau halt nicht nachweisen, ne, wo eben die Entwicklung dann nicht so einsetzt, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Das muss man mal abwarten, wie das jetzt bei einigen ist. Aber ich sehe das aktuell, ist es eher ein Verletzungsproblem. RB hatte doch auch wieder ziemlich viele Verletzte, ne? So ein Spieler wie Bakayoko, der auch im Diomande auf der Seite richtig Feuer machen kann, der war total lange verletzt, Lukeba verletzt, Uedraogo jetzt wieder verletzt. Das sind schon wichtige, auch junge, immer noch junge Spieler, die da fehlen. Naja, und dann wird's halt schnell dünn.
Und aber woran liegt denn, dass das der Kader so dünn ist? Weil, also sorry, Geld ist ja vorhanden. Geld ist doch, also natürlich müssen die innerhalb eines Budgets arbeiten und so weiter und so fort, aber also wer sich für 300 Millionen eine Geschäftsstelle hinstellt, wer irgendwie vor 4 Jahren, glaube ich, 150 Millionen in Private Equity Debt Swap macht, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, letztlich wurden einem Schulden erlassen, auch wenn sie rein theoretisch wieder aktivierbar wären, also Geld ist doch kein Thema.
Ja, es ist, in gewisser Weise ist es schon ein Thema, weil du musst natürlich also immer ein bisschen gucken, wie das rein vom Financial Fair Play, wie sich das darstellt, ne? Und da brauchst du halt, also kann jetzt hier übermäßig Geld in den Kader schießen, du brauchst halt dann noch andere Einnahmequellen, ne? Da ist der Verein dabei zu wachsen, andere Quellen zu erschließen, aber das ist jetzt ja noch nicht auf dem Niveau wie Dortmund oder gar die Bayern das machen, ne? Also insofern hast du schon da auch immer eine gewisse finanzielle Grenze, und ich glaube, das Problem war anfangs der Saison, du hast einfach, der Kader war ja eher da noch aufgebläht, ne? Also da hast du ja die ganzen alten Helden gehabt, die eigentlich hätten gehen sollen, wie Timo Werner, wie Lukas Klostermann, Kampel, Haidara, die sollten eigentlich alle weg. Und das hat aber nicht funktioniert, ne? Obwohl ja schon viele Spieler gegangen sind, aber bei denen hat es eben nicht geklappt, und dann hast du die ja auch alle noch im Kader gehabt. Und was wäre dann gewesen, wenn du dir jetzt noch 2 weitere Spieler geholt hättest? Da ging es eher darum, den Kader zu verkleinern, ne? Was ist eine angemessene Größe? Jetzt sind die alle weg. Jetzt ist da, wurde natürlich im Winter auch noch was zugeholt. Aber wenn man jetzt die ganzen Verletzten sieht, hat der Kader keine, also rein nominell sind schon genügend Spieler, aber er hat keine qualitative Tiefe, würde ich mal sagen. Dass du jetzt so sagst, okay, ich gehe da, ich kann da eins zu eins austauschen, wenn Baumgartner mal nicht spielt, da stelle ich da halt einen anderen Spieler hin. Das funktioniert so nie.
Ja, aber nochmal, also in den letzten 6 Jahren, was quasi jetzt die DFL-Finanzkennzahlen angeht, das heißt von 2019-20 bis eben 23-24, waren die Einnahmen von RB Leipzig immer unter den Top 3. Man war eigentlich immer Dritter und einmal war man Zweiter. Und zwar immer rund, also es geht mit 320 Millionen los und jetzt im 23-24 sogar 467 Millionen Euro. Die hat man eingenommen. Man ist auch beim Personalaufwand sehr, sehr hoch. Da ist man auch jeweils auf Rang 3 und der ist auch gestiegen von 150 auf 200 ungefähr.
Der ist aber jetzt wieder, wenn ich noch mal kurz einhake, der ist jetzt wieder runtergegangen. Das war ja ein erklärtes Ziel, auch die Gehaltskosten zu senken. Das war überhaupt im ganzen Club nach den verpassten, nach der verpassten Champions League Qualifikation gab es überall die Maßgabe, möglichst 30% einzusparen. Ne? Also auch da war schon, das sieht man dann erst in späteren Kennzahlen. Die werden ja immer erst Verzug veröffentlicht, aber in der aktuellen Phase, so seit einem Jahr, ist RB da schon auf einem Sparkurs.
Ja. Aber muss man dann nicht trotzdem sagen, dass man in der Vergangenheit letztlich keine perfekte, ich will nicht sagen eine schlechte Kaderpolitik, weil das wäre falsch. Das würde quasi die vielen Spieler ignorieren, die man geholt hat und wieder teuer verkaufen konnte. Aber wenn wir jetzt sagen, nach 6 fetten Jahren, also die hier noch gemeldet sind, jetzt das erste magere Jahr, keine Champions League, muss man doch trotzdem einen breiteren Kader da haben. Und daran schließt ja an, früher hieß es ja immer mal, Nachwuchs wird das große Thema werden. Wird das jemals irgendwann kommen bei RB Leipzig? Also Entschuldigung, aber.
Ja, also klar, deswegen ist ja auch der Umbruch jetzt gemacht worden und da wurde auch ein klarer Strich gemacht, weil eben die Personalpolitik bis dahin dann nicht zufriedenstellend war. Ne? Da sind dann eben allein von der Kaderzusammensetzung, hat sich ja dann ein ungutes Kabinenklima entwickelt und ja, da sind ein paar falsche Entscheidungen dabei gewesen. Jetzt ein Xavi Simons dann zu verpflichten zum Beispiel, der ja dann also quasi wie das die Galionsfigur des RB-Abstiegs sozusagen dann hingestellt wurde, war dann rückblickend keine gute Entscheidung. Ne? Klar, dass
Timo Werner zurückzuholen auch nicht.
Timo Werner zurückzuholen zum Beispiel, ne? Es wurden ein paar Spieler geholt wie Silva oder Sörloth, die einfach auch gar nicht so in das System gepasst haben. Da sind das ein paar Entscheidungen, die liegen aber inzwischen schon 5 Jahre zurück, vielleicht auch, oder 4, 5 Jahre zurück, sind da getroffen worden, die ab von diesem Weg waren. Und deswegen hat RB ja jetzt gesagt, wir wollen wieder diesen ursprünglichen RB-Weg beschreiten und setzen tatsächlich viel auf junge Spieler. Und diese jungen Spieler unterliegen jetzt einerseits Leistungsschwankungen, dann sind noch ein paar verletzt und dann hast du halt jetzt, was die Erfahrung angeht, gerade so auf den Wechselpositionen wird es eben schnell dünn. Das ist jetzt eine Folge davon. Und eben auch aus dieser beschriebenen Konstellation, der Kader war er aufgebläht und mit den alten Spielern, die weg sollten, zu groß. Das war sozusagen im Sommer dann eine schwierige Situation. Es wurden schon viele Spieler abgegeben, aber eben bei allen hat das nicht geklappt. Ja, und Nachwuchs ist ein ewiges Thema. Also ich sehe da keine richtige Strategie, wie das gelingen soll, weil man muss ja auch mal sagen, RB Leipzig holt ja dann auch immer Spieler, 18-, 19-Jährige aus anderen Ligen, die dann natürlich erstmal, wenn die dann auch vielleicht auch schon 20 Millionen Euro kosten, eine andere Qualität, ein anderes Standing haben als die aus dem eigenen Nachwuchs, die ja immer mal wieder klopfen da schon Spieler an. Ne? Man sieht ja dann auch im Training und mal sitzen ein paar auf der Bank und so weiter. Aber da gibt's aus meiner Sicht keine wirkliche Strategie oder keinen echten Plan, da mal jemanden ranzuführen. Also, letzte Saison ging's die ganze Zeit um Viggo Gebel, ne? Der hat jetzt einen Kreuzbandriss. Der ist natürlich jetzt erstmal komplett raus. Aber der wurde ja dann von Marco Rose so hingestellt, der Leipziger Junge, und der kann's schaffen. Und das ist dann aber auch wieder wie bei ganz vielen so gewesen. Die haben dann mal ein paar gute Monate, spielen sich da vielleicht im Training mal kurz ins Rampenlicht. Und dann fehlt denen aber so diese Konstanz, sich da dauerhaft auf diesem Niveau durchzusetzen. Und gibt's nach wie vor kein Rezept, das zu schaffen. Man sieht es ja bei Spielern, die in Leipzig ausgebildet wurden, dass die in der Bundesliga und anderswo in anderen Ligen sich durchaus durchsetzen können, ne? über ein paar Karriereumwege. Also es ist jetzt kein Problem, würde ich sagen, dass die da immer die falschen Spieler auswählen und auf die falschen Spieler setzen und die mit durch die Nachwuchsmannschaften ziehen, sondern das sind ja welche, die es schaffen, nur eben nicht bei RB Leipzig.
Ja, gut, und vielleicht halt auch, also ich habe mich jetzt hier so durchgescrollt und der Erste, der quasi aus dem Nachwuchs kam, den ich wiedererkannt habe, wo ich sage, okay, der hat auch quasi in der Bundesliga oder anderswo Karriere gemacht, das ist Erik Martel 2020, 2021, der kam da im Winter, wurde der hochgezogen und davor Tom Kraus. Aber da müssen wir schon wirklich viele Jahre zurückgehen. Also das finde ich erstaunlich. Ja. Ich meine, man hat da jetzt ja nochmal investiert, auch deshalb ja dieses neue Funktionsgebäude, in das man richtig viel Geld gesteckt hat und so weiter. Aber ich finde, man muss da jetzt auch trennen. Also ich will jetzt nicht Marcel Schäfer und dem aktuellen Team da den Vorwurf machen, der Kader ist unrund, weil du hast ja schon gesagt, Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Aber ich finde dafür, dass Leipzig zumindest in Person von Oliver Minzlaff gerne auch mal so früher aufgetreten ist, als wäre man der Allerschlauste im Fußballbusiness, hat man schon ganz schön viel Fehler gemacht eigentlich in den letzten Jahren. Und der sportliche Abstieg, den wir in der letzten Saison begleitet haben, der kam ja für niemanden, der Leipzig näher beobachtet hat, so komplett überraschend. Es hat einen dann gewundert, weil man bisher immer gesehen hat, irgendwie retten sie sich noch in die Top 4, aber die Probleme, die es damals gab, die haben sich schon vorher durchgezogen. Und da bin ich gespannt, ob man da jetzt so langfristig wirklich die Kurve bekommt.
Ja, also ich denke, der grundlegende Kurs, der jetzt eingeschlagen wurde im Sommer, der stimmt schon. Das ist okay, was jetzt die erste Mannschaft angeht, ne? Weil, wie gesagt, im Nachwuchs sehe ich da keine Ansätze. Es ist auch zu viel Fluktuation. Also man hat zum Beispiel da Manuel Baum ja geholt. Der ging dann. Jetzt ist es Wagner, der da jetzt sozusagen den Hut auf hat, von dem höre ich und merke ich aber auch sehr wenig, ne? Liegt ja vielleicht auch daran, dass ich mich da jetzt zu wenig darum bemüht habe, mal mit ihm zu sprechen. Aber
also das David ist, Wagner, so, muss man dazu sagen, nicht Sandro Wagner. Ne?
Richtig, ja. Richtig, genau.
Sonst hätte man Klops auch was von ihm gehört.
Klops Trauzeuge. der verantwortet ja jetzt die Nachwuchsarbeit bei RB und
super Einstellungskriterium, aber so.
Ja, genau. Also da fehlt mir die Vision, der Gedanke, wie das gelingen kann.
Aber dann lass mal zum Abschluss so ein Fazit aus berichterstattenden Sicht ziehen, weil du bist ja freier Journalist, du machst auch nicht nur Fußball, du machst auch viel Volleyball zum Beispiel und du hast jetzt erzählt von Pressekonferenzen, in denen du alleine mit einem anderen Kollegen saßt. Wie ist denn die JournalistInnen-Sicht gerade auf Leipzig? Warum lohnt es sich denn nicht, zu Leipzig in Pressekonferenzen zu gehen?
Boah, da müsste ich mal mit den Kollegen sprechen. Ich glaube, es fehlt so ein bisschen an, also Leipzig ist nur dann interessant, wenn sie die Bayern jagen oder wenn die große Krise ist. Und wenn man so irgendwie so ein bisschen dazwischen drin ist und dann sind noch Olympische Winterspiele und es ist der 20. Spieltag oder so, ne, dann ist das auch im gesamten Umfeld, man merkt es ja auch bei den Fans, man sieht es vielleicht eben auch bei den Berichterstattern, dass da ist dann ja so ein bisschen, was das ganze Umfeld des Vereins angeht, hat man das dann das Gefühl, man ist gar nicht so wirklich bei den Bundesligisten, sondern irgendwie ein paar Ligen drunter.
Und wie ist das von Auftragsseite her? Also merkt man das als freier Journalist dann auch daran, dass man weniger, also dass überregionale Medien im Grunde dann gar kein Interesse mehr haben? Ich meine, zwischenzeitlich war man ja mal Bayernjäger. Also man muss das natürlich in Anführungszeichen setzen, weil Bayern so weit weg war. Aber das ist jetzt nicht die Schuld von Rasenballsport Leipzig. Die haben nur ein Spiel gegen Bayern verloren in dieser Phase. Aber eine Zeit lang war Leipzig das heißeste Eisen, wenn es um die Frage geht, kann irgendjemand vielleicht noch da die Lücke ein bisschen kleiner machen zum FC Bayern. Und da habe ich jetzt auch nicht wahrgenommen, dass die Berichterstattung so unglaublich viel mehr gewesen wäre.
Nee, also das deckt sich natürlich. Also ich arbeite ja vor allem sehr viel regional und lokal und da läuft die Berichterstattung ja eh immer, ne? Egal, ja, was gerade passiert. Aber von überregionalen Auftraggebern merke ich das ganz deutlich. Und ich mache das auch so ein bisschen fest an der Tabellenplatzierung, aber auch an den Protagonisten. Also wenn du da so Leute mit einer Strahlkraft hast, zum Beispiel von dem Nagelsmann oder Rangnick, ne, dann wird das in den Redaktionen auch anders wahrgenommen. Das ist jetzt haben wir Ole Werner und das ist halt für viele, die sich nie weiter damit beschäftigen oder die halt von außen drauf gucken, ist das farblos. Und da eben auch innerhalb der Mannschaft fehlen dann jetzt so ganz große Stars, wie vielleicht noch Olmo war oder wo den einfach jeder kannte und irgendwie wusste, ne, über oder auch Xavi Simmons, der dann total im Fokus stand. Okay, jetzt hat man Diomande, also aufgehenden Stern, aber das sind so rein überregional, habe ich das Gefühl, ist da wenig Interesse, auch immer noch sozusagen für den Standort Leipzig. Hat auch ein bisschen was mit dem, also einerseits mit der Ablehnung zu tun des Modells, aber andererseits auch mit dem Standort im Osten. Muss man auch sagen, viele überregionale Redaktionen sitzen ja in Westdeutschland und da ist immer so ein ostdeutscher Bundesligist, das ist immer noch so irgendwie so ein bisschen in meiner Wahrnehmung außerhalb der eigentlichen Wahrnehmung. Macht man mal, weil man es machen muss, aber wenn die ganz große Themennachfrage ist da absolut gesunken.
Ja, also es gibt auf jeden Fall einen westdeutschen Bias in der Fußballberichterstattung. Riesenthema, finde ich, auch Riesenproblem. Auch die Art und Weise, wie immer noch auf ostdeutsche Fußballclubs manchmal so wirkt es schon, als würde immer noch herabgeblickt werden. Auch deshalb, weil eben nach der Wende oder nach der Wiedervereinigung die ostdeutschen Clubs vermeintlich eine Chance hatten, sich zu etablieren. De facto war es aber wirklich keine. Und da sie dann sportlich alle abgestürzt sind, ich glaube, daher kommt auch so dieses Überlegenheitsgefühl, das westdeutsche Fußballfans oft haben. Und das spiegelt sich definitiv wieder. Gleichzeitig ist es ja aber so, ich weiß auch, dass es schwierig ist, Geschichten zu verkaufen. Und weißt du, auch diesen Schwerpunkt, das werden jetzt nicht 100.000 Leute hören, das ist mir schon klar. Aber die Geschichten, die du gerade über Leipzig erzählen kannst, die sind vielleicht nicht so polarisierend wie in der Vergangenheit, weil dafür eben die Sprüche fehlen, weil dafür auch die polarisierenden Spieler fehlen. Also Simmons ist ja wirklich kein Spieler gewesen, der so wahnsinnig beliebt war, aber du konntest sicherlich Geschichten über ihn verkaufen, weil er nicht beliebt war. Aber wenn ich mir zum Beispiel allein den Werdegang von Diomande angucke, der ja immer noch wahnsinnig jung ist, der von Leganés kam, der Topscorer in der Nachwuchsliga UPSL war und dann zum Probetraining bei den Rangers eingeladen worden ist, der eigentlich im Grunde seine komplette Jugend in Hotels gelebt hat, weshalb er jetzt auch nach allem, was ich so gehört habe, ja so fast so ein Ersatz Vater bekommen hat mit Babacar Ndiaye, der ja bei Leipzig arbeitet. Das ist ja eigentlich eine irre Geschichte, die auch sehr viel Negatives übers Fußballgeschäft aussagt, mit der Hoffnung verbunden, hoffentlich hat er jetzt eine Heimat gefunden, hoffentlich stabilisiert er sich jetzt, dass er mal ein Leben haben kann und nicht immer fast so wie Ware von einem Verein zum anderen wechseln wird. Aber das ist ja eine super interessante Geschichte. Und ich dachte ehrlicherweise schon, als man dann gesehen hat, boah, der könnte wirklich ein großes Ding werden, der hat Bewegungen drin, die haben nicht so viele auf dem Fußballplatz, das war auf jeden Fall ein Stil, den da Leipzig gemacht hat, da dachte ich, okay, jetzt kommen die ganzen Porträts. Also entweder habe ich sie übersehen oder es gab sie nicht, es wundert mich.
Ja, es gibt schon ein paar, der ist schon einer der Spieler, auf den am meisten geblickt wird, weil er einfach auffällt, aber ja, das ist, also Leipzig ist in der Saison, finde ich, so läuft das unterm Radar irgendwie, ne? Also es wurde mal interessant, als sie da oben ran schnupperten und vielleicht Bayernjäger und mit Dortmund so auf Augenhöhe, und jetzt ist Dortmund aber wieder 11 Punkte weg und Bayern sowieso und dann geht das so unter, ne? Aber wie gesagt, es hat natürlich auch mit der gesamten Clubkonstruktion zu tun, mit der Ablehnung, das spielt ja alles mit rein.
Ja, klar.
Und das ist eben nur dann interessant, wenn entweder die große Krise oder aber eben obendran, ne? Und alles, was dazwischen ist, ist so für viele Medien nicht so interessant.
Ja, außer, aber das ist jetzt auch ein schwieriger Vorwurf, weil das kann Leipzig auch kaum ändern durch die Genese dieses sogenannten Vereins. Außer du bist eben ein sogenannter Traditionsclub. Also weißt du, über Schalke lesen immer alle Artikel, selbst wenn es da mittelmäßig läuft. Natürlich ein bisschen mehr, wenn Edin Dzeko kommt, ist mir schon klar. Oder über Lautern, da wird immer berichtet. Regional ist da immer ein wahnsinniges Brummen und regional wären da nie nur zwei PressevertreterInnen in der Pressekonferenz. Aber jetzt ist halt Leipzig so in den Fußball gekommen, wie es in den Fußball gekommen ist. Und woher sollen diese hunderttausenden Fans kommen, die sich mit Leipzig identifizieren und dafür interessieren? Die gibt es halt einfach nicht. Und dann,
ja, und,
dann
ist und auch die Medien, so. Ne, das muss man ja auch mal sehen. Also es gibt die viele, sagen wir mal, Journalisten, die sich jetzt speziell mit RB Leipzig beschäftigen. Das ist dann eigentlich immer auch nur eine Handvoll, ne, die dann wirklich immer da sind und die dann regelmäßig auch bei diesen Pressekonferenzen dabei sind und so. So groß ist die Medienlandschaft dann regional in Leipzig dann halt auch nie.
Das kommt natürlich auf jeden Fall noch mit dazu. Und dann ist es natürlich auch so ein Henne-Ei-Problem. Liegt jetzt an der fehlenden Berichterstattung, dass es weniger Interesse an Leipzig gibt, oder liegt es am Interesse, dass es fehlende Berichterstattung zu Leipzig gibt? Aber das ist eher ein endloses Thema. Ich wollte es nur kurz ansprechen, nachdem du das mit den Pressekonferenzen erwähnt hast. Ja, Uli, wir stehen jetzt so ein bisschen, also mir sind ein paar Dinge jetzt klarer geworden. Vielen herzlichen Dank. Trotzdem habe ich so den Eindruck, wie diese ganze Saison auch bewertet werden wird, das hängt vielleicht ganz wesentlich damit zusammen, wie man jetzt unter anderem jetzt dann gegen Dortmund spielen wird und wie man aus dieser Saison rausgeht. Also schafft man es in die Top 4 oder verpasst man die eben wieder? Was ist so dein Gefühl jetzt am Ende unseres Gesprächs? Ja, ich bin eingestiegen mit halb voll, halb leer. Du hast gesagt Umfeld, halb leer. Ole Werner würde sagen halb voll. Was sagst du denn?
Ich sag auch eher halb voll, weil ich denke, dass wenn man das jetzt realistisch betrachtet, was ist da jetzt für Spielermaterial da, ne? Wie wird das die Saison weitergehen? Wie weit ist die Mannschaft in puncto Konstanz, Souveränität, Dominanz? Dann sage ich, ist es durchaus okay, auch in dieser Saison des Umbruchs, wenn man einen Platz 5 oder 6 als Erfolg wertet, weil in der vergangenen Saison war es schlechter. Und das ist für das gesamte Umfeld, für den Club selber auch vielleicht auch ein Lernprozess, das mal anzuerkennen, um dann zu sagen, im nächsten Jahr darf es aber bitte wieder Champions League sein. Und insofern denke ich, dass die Mannschaft diesen Platz 5 oder 6 am Ende einnehmen wird, weil andere Teams aus meiner Sicht da viel mehr Stabilität gerade haben und vielleicht auch spielerisch gefestigter sind, teilweise erfahrenes Personal haben. Also ich sehe da eigentlich Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim vor RB. Das hieße ja dann am Ende Platz 5 oder 6. Und das finde ich jetzt aber auch nie verwerflich. Also dass man dem Club das mal zugesteht und der Mannschaft zu sagen, okay, Platz 5 oder 6 war von Anfang an auch so ausgerufen, ne? Rückkehr ins europäische Geschäft, um dann darauf aufzubauen und diesen Umbruch weiter fortzuführen. Das wird schwierig bleiben. Wir haben es angesprochen, ne? Mit den Säulen, die dann auch wegbrechen könnten oder auch wegbrechen werden, das weiter zu ersetzen. Also das ist ein ganz spannendes Gebilde, ja. wie der Kader sich weiterentwickeln wird von RB.
Wir werden es verfolgen. Uli, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wenn du Lust hast. Ich bin mir sicher, dass wir auch Volleyballfans unter den RasenfunkhörerInnen haben. Wie heißt denn das Volleyballmagazin, das du mitproduzierst?
Ja, das heißt Volleyballmagazin tatsächlich.
Oh Gott, da sieht man, wie schlecht vorbereitet ich war. Ich bin Fußball-Depp, es tut mir leid.
Ja, wir hatten das im Vorgespräch, haben wir das besprochen, dass ich unter anderem, also ich komme von Haus aus aus dem Volleyball auch und bin Mitproduzent, das ist falsch gesagt, ich betreue mit die Redaktion des Volleyball-Magazins. Da findet jetzt gerade der Umzug höchstwahrscheinlich in einen neuen Verlag statt. Das ist auch ganz spannend. Also wer auch Volleyball interessiert sein sollte unter den Hörerinnen und Hörern, guckt mal ins Volleyball-Magazin.
Ich werde es verlinken.
Da kann man von mir kuratierte Inhalte lesen oder auch eigene Texte.
Stark. Also Uli, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auch für den schnöden Fußball. Danke dir.
Ja, sehr gern. Danke.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk, er ist nicht finanziert von einem Unternehmen, sondern von ganz vielen Unternehmen da draußen, und zwar von euch. Der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert, wir sind Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Ihr findet in der Podcast-, der Videobeschreibung und auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt, da findet ihr alle Wege, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Macht das einfach mit einem Betrag, der euch angemessen erscheint, und dann nach dem Value-for-Value-Prinzip, also wir produzieren etwas, was was hoffentlich für euch einen Wert hat und ihr lasst uns diesen Wert dann zukommen und so finanziert sich das Ganze hier und auch die kleinen Gästehonorare, die wir zahlen können. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Marc aus MM, bei Shadowballer, bei Felix Kraft, bei Florian Machnow und bei Damian. Sie alle haben sich auch als Unterstützende registriert, geht auch auf rasenfunk.de, einfach auf Unterstützen klicken. Feedback zu dieser Folge könnt ihr sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de loswerden. Dann ansonsten erzählt gerne weiter, dass es den Rasenfunk gibt und es gibt noch 4 andere Feeds vom Rasenfunk. Also wenn euch das hier gefallen hat, dann abonniert die doch mal und hört da auch mal rein. Bleibt oder werdet gesund. Bis bald.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.